Wenn ich einkaufen gehe, dann begegnen wir regelmäßig und immer wieder diese Label. Die müsstet ihr jetzt hinter mir sehen, diese Label. Ja, genau. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Das sind Gütesiegel. Gütesiegel sollen dem Verbraucher, kurz gesagt, einfach Sicherheit geben. Sie weisen auf positive Eigenschaften eines Produktes hin. Manchmal geht es um faire Arbeitsbedingungen bei der Produktion oder um ein besonders nachhaltiges, energiesparsames oder irgendwie sonst wie wertvolles, sinnvolles und gutes Produkt. Auf dem deutschen Markt gibt es schon so einige. Habt ihr so eine Idee, wie viele Gütesiegel und Label wir so haben? Irgendwelche Zahlen mal? Paar hundert, wie viel hast du gesagt? 67, ist ein etwas mehr, ein paar hundert ist schon besser, also es sind um die 1000 und es kommen jedes Jahr einige dazu und ihr könnt euch schon denken, wer kann das wissen und kennen? Also so viele Gütesiegel kennt natürlich kein Mensch, das sind einfach zu viele. Manche sind ja wirklich sinnvoll und gut und andere, von Starbucks habe ich das mal mitbekommen, die haben sich halt selbst einfach ein paar Gütesiegel erfunden und schön grün und drücken die sich auf die Becher oder so, aber wenn man nachforscht, kriegt man raus, alles Greenwashing, leider kein echter Unterschied. Ich achte schon so ein bisschen auf Gütesiegel, schaue, dass es nachhaltig, biologisch, fair mal produziert ist und hoffe einfach, es macht einen Unterschied, weil man zahlt ja auch immer ein bisschen mehr, ist ja klar. Wenn man ein Gütesiegel erhalten will, dann muss man gewisse Richtlinien, also wenn es ein offizielles Gütesiegel ist und nicht das selbst erfundene, dann muss man schon gewisse Richtlinien einhalten. Man muss sagen, dies und jenes macht unser Produkt richtig und so produzieren wir. Und ich weiß, dass diese Qualitätssicherung manchmal ziemlich kompliziert ist, wenn man das ernst nimmt mit so einem Produkt. Wie viel komplizierter ist es aber noch, wenn wir Dinge bewerten, die jetzt nicht direkt materiell produziert sind? Zum Beispiel Kirche, Gemeinde. Habt ihr schon mal überlegt, was macht Kirche zu einer Kirche? Welche Dinge müssen vorkommen? Was muss vielleicht so was wie ein Gütesiegel für Kirche, für Gemeinde? Oder gibt es das gar nicht? Ich glaube, es gibt eine Art Gütesiegel für die Gemeinden. Die meisten Kirchen haben gewisse Be sind. Wir als FEG Bad Schönborn, wir haben auch was, das nennt man Gemeindeordnung oder Satzung. Und auch da steht drin, was uns wichtig ist. Wir berufen uns dabei auf die Bibel und auf das apostolische Glaubensbekenntnis und regeln sonst ein paar rechtliche Ordnungen, die uns eben strukturieren und ausmachen. Aber wie war das am Anfang bei den ersten Gemeinden, als es noch keine Bibel im umfassenden Sinn gab? Es gab auch noch nicht Glaubensbekenntnis, wo man sagen können, ja, Nicäa, drittes Jahrhundert. Nein, damals ging das ja noch gar nicht. Auf was haben die sich eigentlich berufen? Und heute im zweiten Teil unserer Reihe Kirche träumen, wollen wir uns das mal überlegen und anschauen, ja, was sind eigentlich die Dinge, die Kirche zu einer Kirche machen? Welche Kennzeichen und Dinge kommen denn so mal im Rückblick jetzt bei der ersten Gemeinde vor. Wir schauen uns ja in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde oder auch die Urgemeinde, sagt man manchmal an. Und da habe ich euch einen Text aus dem 5. Kapitel mitgebracht, Apostelgeschichte 5, Abvers 12. Da lesen wir Folgendes: Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagt zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Wow. Ein ziemliches Spektakel, könnte man denken, wenn man das mal so als Art Zusammenfassung von der ersten Gemeinde liest. Und man fragt sich ja auch, okay, wo erleben wir das am Sonntagmorgen? Wie geht das uns so? Und da wollen wir heute mal so ein bisschen hinschauen. Dieser letzte Satz, alle wurden geheilt, das klingelt oder hat bei mir so innerlich geklingelt, ah, das ist doch auch was, was eben von Jesus gesagt wird. Auch Jesus zieht durchs Land und am Ende des Abends steht, die Menschen kommen zu ihm und alle wurden gesund, alle werden geheilt. Also für Jesus gehört die Verkündigung des Evangeliums und die Heilung und das Helfen konkret zusammen. Und die Gemeinde führt hier das einfach direkt fort. Also Zeichen und Wunder in dieser Form, wie sie Jesus getan hat, ist erstmal ein Beweis und ein Gütesiegel. Ja, diese erste Gemeinde macht genau das, was Jesus gemacht hat. Neben diesen Zeichen und Wundern gibt es einen großen Glauben, es gibt eine starke Einheit, wir lesen von einem zahlenmäßigen Wachstum und das alles geschieht in der scheinbar heiligen Atmosphäre, könnte man fast sagen, weil wie könnte man sonst erklären, dass sich keiner traut, ihnen irgendwie zu widersprechen oder ihnen zu nahe zu kommen. Wir wissen jetzt im Rückblick heute, das war eine ganze Zeit lang diese Idylle, aber dann kam die Verfolgung, die Gemeinde wurde zerschlagen und die große Beliebtheit im Volk, die war dann eben auch schnell dahin. Noch ist die Gemeinde aber begeistert und noch ist nichts von dieser Verfolgung zu spüren. Regelmäßig kommen die Menschen zusammen in der Salomo-Halle. Das war wahrscheinlich im östlichen Tempelbezirk, so ein Bereich für die, die in Jerusalem schon mal waren. Ich weiß nicht, ob die heute noch da ist, aber da gab es so kleinere Hallen und Orte und dort hat sich die Gemeinde regelmäßig getroffen. Beim Volk sind die Christen angesehen, sie haben eine hohe Anziehungskraft. Es scheint für Menschen wirklich attraktiv zu sein, in Gemeinde zu sein und dabei zu sein. Und man kann überlegen, was waren die Beweggründe. Die einen fanden vielleicht diese Einheit und das tolle Miteinander, diese Verbindlichkeit toll. Die anderen haben vielleicht einfach die Botschaft der Apostel gehört und ihr Glauben geschenkt. Und garantiert gab es auch viele, die einfach kamen, so lesen wir es ja auch in den letzten Zeilen dieses Textes, weil die Zeichen und Wunder für sie was Tolles waren und das haben sie hier erlebt. Apostel sind nicht nur einfach irgendwelche Lehrer, so könnte man ja denken. Apostel haben von Jesus eine ganz besondere Beauftragung. Sie sind befähigt, tatsächlich auch die Zeichen und Wunder zu tun, die Jesus tun konnte. Also einfach Menschen, die in Gottes Namen handeln und die deshalb auch seine Macht ein Stück weit stellvertretend repräsentieren. Als bei Paulus mal sein Amt als Apostel in Frage gestellt wird, da antwortet er oder verteidigt sich mit folgenden Worten, die habe ich jetzt nicht dabei, hört zu, 2. Korinther 12, Vers 12, da schreibt er, ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen und jetzt sagt er, warum? Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Außergewöhnliche Geschehnisse, Wunder und machtvolle Taten, das war was die Apostel eben wirken konnten als Zeichen davon, dass sie zu Jesus gehören. Und zur Urgemeinde, zu dieser ersten Gemeinde, da gehören diese Zeichen und diese Wunder auch wirklich zum Alltag dazu. Von jedem Apostel wurde erwartet, da wo einer ist, da geschehen auch solche besonderen Dinge. Wenn ich das mal zusammenfasse, dann könnte man jetzt die folgende 5 Kennzeichen, man könnte es auch auf 6 aufteilen, aber ich habe jetzt mal 5 Kennzeichen genannt, wo ich denke, die kommen hier auch wirklich vor in dieser ersten Gemeinde. Das erste ist, die Verkündigung der Apostel ist begleitet von Zeichen und Wundern, alle Kranken werden geheilt. Das zweite ist, es gibt diese regelmäßigen und einmütigen Treffen, wo die Gemeinde zusammenkommt. Drittens, es gibt die große Anerkennung beim Volk. Viertens, ein ganz starkes Gemeindewachstum, viele kommen dazu. Und fünftens, eine große Offenheit für auch einen außergewöhnlichen Glauben. Damit meine ich jetzt diese Situation mit diesem Schatten von Petrus, dass da die Kranken reingelegt werden. Und die spannende Frage, wenn man diese 5 Kennzeichen jetzt anschaut, ist, was von diesen Dingen ist jetzt deskriptiv, einfach beschreibend? Und was ist präskriptiv, verschreibend, also für uns als Vorbild zum Nachahmen? Was wird jetzt nur berichtet und wir sagen, wow, toll, dass die erste Gemeinde das erlebt hat? Und was sind auch Dinge, die du und ich heute hier in Bad Schönborn oder in irgendeiner FEG oder anderen Kirche und Gemeinde, wo wir hingehen, erwarten können? Fangen wir jetzt mal mit den Wundern an. Ich weiß nicht, wie das bei uns heute ist. Hast du schon einmal ein Wunder erlebt? Ein echtes Wunder. Es gibt natürlich auch die Wunder der Schöpfung, die Wunder einer Geburt, die Wunder, wenn man lange krank ist und dann gesund wird. Auch da sind, das sind sicher Wunder, nicht kleinreden. Aber hast du mal so ein richtiges Wunder erlebt? Sowas, was du eigentlich überhaupt nicht erklären konntest? Wir haben diese Frage neulich im Hauskreis. Wir treffen uns mit dem Ehepaar regelmäßig, um Bibel zu lesen und zu beten. Und da haben wir das Markus-Evangelium gelesen. Da war das eine Frage, hast du schon mal ein Wunder erlebt? Und wir haben echt alle so einen Moment überlegt. Und es waren nicht die Massen an Wundern, die uns erlebt sind, obwohl wir schon lange in Gemeinde unterwegs sind. Mir sind zwei Menschen eingefallen, die ich in den letzten 20 Jahren erzählt habe, die ein Wunder erlebt haben. Eine Person, da war ein Hirntumor plötzlich weg, der eindeutig nachgewiesen war, und bei einer anderen Person war eine Krebserkrankung auch wirklich plötzlich geheilt, und die Ärzte konnten es nicht beschreiben. Die haben gesagt, das ist unerklärlich, es ist ein Wunder. Aber sonst ist es wenig, überschaubar. Und mit der Urgemeinde haben so einzelne Wunder, die ja wunderbar sind, so wie der Name das schon sagt, mit diesen regelmäßigen Wundern der Urgemeinde, also fast alltäglich, hat das jetzt auch nicht so viel zu tun. Im Neuen Testament scheint es generell so, dass diese erste Gemeinde da auch ein bisschen eine Ausnahme darstellt. Die anderen späteren Gemeinden, die Paulus auch gründet in seinem Missionsdienst, die erleben auch mal wunderbare Sachen, aber es ist nicht dieses Alltägliche, bei uns passiert jeden Tag ein Wunder nach dem anderen. Das ist leider da nicht so, und ich würde es mir manchmal wünschen, dass die Glaubwürdigkeit des Evangeliums, dass das immer wieder belegt wird, dass Menschen kommen, die krank sind, wir beten und die werden sofort gesund. Und manchmal passiert das ja auch und dann ist es ein Wunder, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie das zumindest in der Urgemeinde damals der Fall war. Also Wunder zumindest nicht ein absolutes und regelmäßiges Kennzeichen von Gemeinde. Das zweite Kennzeichen. Die Gemeinde trifft sich regelmäßig und einmütig. Und ich denke, Jesus hat das ja auch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Regelmäßige Versammlungen, so wie wir uns sonntags treffen oder wie sich Leute unter der Woche in Kleingruppen treffen, das zeichnet Gemeinde und Christen immer und immer wieder aus. Die Urgemeinde in Jerusalem, die war so einmütig zusammen, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen oder gehört, dass die sogar ihren Besitz zusammengelegt haben, wenn jemand in Not war und gesagt haben, dann verkaufe ich was und dann spende ich das, damit keiner Not leidet. Und trotzdem könnte man jetzt denken, wow, Einmütigkeit, was ist jetzt damit gemeint? Haben die nie einen Konflikt? Ist einmütig gleich einheitlich? Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest oder wenn man die neutestamentlichen Briefe liest, dann merkt man, naja, also einmütig heißt nicht immer einer Meinung und einheitlich. Es gibt immer mal wieder Konflikte, oft konnte man sie beilegen, manche haben ein bisschen geschwelt. Aber Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit. Und ich bin in dem Zusammenhang mit der Frage, was ist Einheit, auf ein Zitat von unserem ersten Präses des FEG-Bundes getroffen. Wer von euch weiß, wie der hieß, der erste Präses des FEG-Bundes? 1883. Also FEG durch und durch, wundert euch nicht, die meisten wissen das wahrscheinlich nicht, Heinrich Neviant. So hieß der erste FEG-Präses, also das, was Ansgar Hörsting und jetzt bald Henrik Otto in unserem Bund ist, also das höchste politische oder öffentliche Amt im FEG-Bund ist der Präses. Und unser erster Präses, der hat mal zum Thema Einheit Folgendes gesagt. Er hat schon 1883 gesagt, Einheit besteht nicht in der Übereinstimmung in allen Lehrfragen, sondern im Glauben an Christum und in der Liebe zu ihm. Also vom Prinzip hat er gesagt, Jesus verbindet uns, nicht jede Kleinigkeit von dem, was wir jetzt in Lehrfragen diskutieren mögen. Und ich frage mich dabei, gibt es bei uns auch eine Einheit und eine geschwisterliche Liebe, die nach außen strahlt, also über diese theologischen Fragen hinaus? Oder ist es uns vielleicht sogar manchmal peinlich, jemanden mitzubringen, weil manche Dinge nicht so sind, wie ich sie gerne hätte oder auch nicht gut sind? Damit zum dritten Kennzeichen, das ist die Anerkennung von außen. Trotz scharfer Anfechtung von manchen geistlichen Leitern im Ganzen hieß es, die Urgemeinde ist sehr anerkannt unter dem Volk. Sie hat einen guten, richtig guten Ruf. Und trotzdem, ich habe es vorhin schon gesagt, es kam dann die Verfolgung, das Ganze ist gekippt. Manche Christen fühlen sich erst so richtig als Christen, wenn sie den Eindruck haben, alle mögen mich nicht drumherum. Ist jetzt auch nicht unbedingt biblisch, also die Urgemeinde war erstmal sehr, sehr beliebt, weil sie auch viel Gutes für die Menschen tat. Aber es scheint eben auch kein absolutes Gütesiegel zu sein. Und natürlich sollten wir auch nicht Menschen hinterherrennen und sagen, wir müssen beliebt sein, nur dann ist Gemeinde Gemeinde. Nein, natürlich nicht. Aber wir können uns trotzdem fragen, wie anziehend ist unsere Gemeinde? Und ist es attraktiv, dazu zu gehören oder nicht? Und was sind die Punkte, warum es attraktiv ist? Damit zum vierten Kennzeichen, Gemeindewachstum. Scharen von Menschen strömen zusammen, die Gemeinde wächst ständig. Und ich frage mich da, das ist ja wunderbar, muss man nur richtig glauben und dann wächst Gemeinde garantiert? Wie ist das so? Wenn man so die Studien anguckt, es gibt eine Studie für den europäischen Raum in England, die anglikanische Kirche hat vor einiger Zeit mal eine Studie über mehrere Jahrzehnte gemacht und ihre verschiedenen Kirchen angeschaut. Und das ist so spannend in der englischen Kirche, weil die sehr liberale, sehr konservative, sehr traditionsorientierte, sehr evangelikale, also ein ganz breites Spektrum an ganz kreativen Gemeindegründungen, an sehr traditionellen. Und die haben geschaut, wie entwickeln sich eigentlich Mitglieder bei uns und welche von unseren Kirchen haben am meisten Anziehung. Und das Ergebnis war, dass eine gute Theologie natürlich nie ein Fehler ist, keine Frage, aber dass man nicht pauschal sagen konnte, die eine Gemeinde, die das so und so betont oder die andere Gemeinde, die eher so ist, würde jetzt zwangsweise mehr wachsen. Und wenn ich so in die Bibel schaue, mir fällt da ganz schnell oft Jeremia ein, der ja ein Prophet war, der für Gott seinen Willen und sein Wort verkündet hat und der in seinem ganzen langen Dienst dummerweise, und das hat ihm Gott auch vorher schon gesagt, es werden wenig Israeliten umkehren, du wirst immer schwierige Zeiten haben. Nur das zeigt mir, Gemeindewachstum ist nicht automatisch garantiert, nur weil man richtig glaubt. Gemeindewachstum ist immer auch ein Geschenk, was Gott schenkt und ein großer Segen. Und trotzdem glaube ich, dass Wachstum was Wichtiges ist. Vielleicht nicht zahlenmäßig, aber dass sich was verändert in uns. Dass wenn wir in Gemeinde sind und nicht Leute dazukommen direkt, dass zumindest auch in uns was passiert. Und dass wir nicht vergessen, dass Gemeinde nicht nur Selbstzweck ist. Also die Gemeinde war nicht nur für sich selbst da. Das zeigt uns auch dieses Wachstum. Die Gemeinde hat Menschen von außen angezogen und erreicht. Und ich glaube, das müssen auch wir uns immer wieder auf die Fahnen schreiben und uns fragen, wo geschieht das bei uns? Wo erreichen wir andere Menschen, die noch nicht in Kirche, in Gemeinde sind, die noch nicht Jesus kennen? Und damit zum letzten Kennzeichen jetzt. Das ist jetzt diese Aufzählung und die Nummer 5, Offenheit. Für außergewöhnlichen Glauben, habe ich das mal genannt. Uns mag ja diese Idee von diesem Schatten, also hier ist jetzt mein Schatten und wenn der Schatten fällt und dann lege ich einen Kranken rein bei den Aposteln und dann wird jemand gesund, also uns kommt das ja total abergläubisch vor. Und ich habe mal ein bisschen durch die Kommentare geblättert, das Allerbeste war ein Kommentar, der gesagt hat, dass der Schatten heilt, ist völlig unbiblisch. Da habe ich gedacht, das steht doch hier in der Bibel drin. Warum ist das denn unbiblisch, wenn es direkt hier drin steht? Aber das Mindset, das Denken war schon, das ist ja ein total absurde, also das Saum des Gewandes berühren und dann jetzt noch im Schatten, das ist ja so absurd, so kann doch Gott auf gar keinen Fall heilen. Aber ich glaube, wenn wir pauschal solche Dinge ausschließen, naja, dann ist das erstmal unser Problem. Und nicht das, was, also ich meine, es steht ja in der Bibel, Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen. Es hat ja in irgendeiner Weise scheinbar doch gewirkt. Und wenn man so an die Psalmen im Alten Testament zum Beispiel denkt, da gibt es ja immer wieder diese Aussage, dass Menschen unter dem Schatten Gottes Zuflucht finden. Und vielleicht haben die Menschen, das waren ja alles Juden in dem Kontext in und um Jerusalem rum, an diese Psalmen gedacht und gedacht, wenn in Gottes Gegenwart sogar in seinem Schatten Zuflucht und Macht gefunden wird, vielleicht dann auch im Schatten der Apostel, die von Gott ausgesandt sind. Das mag der Hintergrund sein. Jetzt muss man nicht jede absurde und seltsame Glaubenspraxis gleich super finden. Aber ich glaube, die erste Gemeinde, die hat zumindest so eine Offenheit gehabt, dass manche Dinge vielleicht auch ein bisschen anders laufen, als wir es denken. Und vielleicht ist das für mich auch die Anfrage, kann ich andere Menschen auch stehen lassen, die gewisse Glaubenspraktiken leben, die ich noch nicht sofort verstehe? Oder muss ich das sofort verurteilen? Das waren jetzt 5 Kennzeichen, das war so ein bisschen wie eine Tabelle, eins nach dem anderen. Ich habe auch ein paar Fragen gestellt, die ihr auch hinter mir noch seht, die auch noch so ein bisschen offen sind. Und ich denke, es gibt sicherlich auch mehr Kennzeichen. Das ist ja das, was wir so als Bericht von der ersten Gemeinde jetzt hier hören. Und jetzt wollen wir in einen etwas interaktiven Teil einsteigen und die Predigt anders weiterführen und mit euch ins Gespräch kommen, wo ihr denn glaubt, was wichtige Kennzeichen von Gemeinden sind. Und vielleicht habt ihr auch zu der einen oder anderen Frage was zu machen. Und das wird jetzt Matthias weiter moderieren und ich kann jetzt den Jugendraum wieder zu meinem Sohn und meine Frau ist dann nachher wieder für die Musik da. Ja.
Team, vielen Dank. Wir denken ja oft, Predigt ist, jemand steht hier vorne und man wird angepredigt und dann kann man Noten verteilen oder sich ausruhen oder was auch immer. Das neutestamentliche Wort für Predigt ist ein Dialog, ein mit Gott und mit dem Prediger ins Gespräch kommen, miteinander ins Gespräch kommen. Die fünf Fragen, die sich aus der Apostelgeschichte ergeben, sind Fragen, auf die die Antwort nicht leicht ist. Das ist ja mit allen guten Fragen. Wenn die Antwort leicht ist, wenn es banal ist, braucht man gar nicht fragen. Hast du mich lieb? Das kann eine ganz einfache Frage sein, das kann eine ganz schwere Frage sein. Hängt an der Frage und der Situation. Worum ich euch bitte, wozu ich euch einlade, nehmt diese Frage und sucht euch die netteste Nachbarin, den nettesten Nachbarn vor euch, hinter euch. Und wenn da kein Netter ist, bleibt unter euch und überlegt mal, glaube ich aber nicht, dass das so ist. Kommt ein bisschen in den Dialog, gar nicht Antworten zu geben, sondern welche Fragen ist wichtig? Welche Frage hat mich berührt? Mit welcher Frage bin ich noch längst nicht fertig? Ich werde dann von hier oben den Part abschließen. Ich sage mal so mit Blick auf die Uhr, 3 bis 5 Minuten, stellt euch mal darauf ein. Okay? Viel Spaß.